heutige Predigt würde ich überschreiben für alle Lateiner unter uns mit Magnus Dei. Keine Angst, die Predigt wird nicht auf Latein gehalten. Das ist bei uns noch nicht üblich. Dafür müsste ich wieder mein Latein üben. Magnus Dei heißt die Hand Gottes. Die Hand Gottes. Es gibt, naja, ich wünsche mir für das Jahr 2019, dass wir immer wieder die Magnus Dei, die Hand Gottes in unserem Alltag erleben. Ich wünsche dir, dass du so eine Brille bekommst, wo du vielleicht abends, wenn du ins Bett gehst, dich fragst, wo habe ich heute in meinem Alltag die Magnus Dei gemerkt? Und falls es dir nichts einfällt, danach zu suchen und sagen, Gott, nächster Tag, ich will in meinem Leben, in meinem Alltag die Magnus Dei, die Hand Gottes erleben. Dass du eingreifst in mein Leben, dass du nicht da oben sitzt und die 24 Stunden rumgehen lässt, sondern dass ich wirklich erlebe und merke und es mir bewusst wird und ich darum bete und bitte, Gott, greife du bewusst in mein Leben ein, in meinen Alltag ein. Wirke du übernatürlich, tu Dinge, die ich nicht tun kann. Also wir sind es ja gewohnt, mit unseren Händen Dinge zu tun. Die eigene Magnus, die ist schon ganz toll. Und wenn die wegfällt, und dann manchmal würde man sich wünschen, so die Dinge würden sich erledigen. Die Magnus Dei, die Hand Gottes. Diese Magnus Dei, die Hand Gottes, die kann führen. Man kann klare Führung von Gott im Alltag erleben. Sie kann bewahren, beschützen. Sie kann einen drängen. Jetzt mach doch mal was, jetzt tu dieses oder jenes. Und sie kann ermutigen, komm. So, das ist ermutigen. Hey, super, ey. Ich meine, es ist was anderes, wenn du darüber redest, wie wenn du das spürst. Ne? Die Magnus Dei, wo dir einer auf die Schulter klopft. Diese geniale Hand Gottes. Wenn ich jetzt gerade an Bewahren denke, es gab ja in... Korrigiert mich, Spanien, Madrid, ich habe jetzt die Stadt, ist mir gerade völlig entflohen, ein Unglück, wo einer mit dem LKW in eine Menschenmasse reingefahren ist, auf eine Promenade. Und gerade zu derselben Zeit haben wir auf Facebook gelesen von einer Youth for Life Gemeindefreizeit mit Jugendlichen, die gerade dort waren, sagt, irgendwas ist schiefgegangen, sie haben den Bus verpasst, sie hatten vor, mit der ganzen Gruppe, mit der ganzen Jugendgruppe auf der Promenade zu sein, zu feiern. Und sie sind eine halbe Stunde zu spät gekommen. Sie haben sich total geärgert, ja, wie das halt so ist, wenn die anderen nicht fertig werden, ja, und man kriegt so richtig schlechte Stimmung. Du freust dich auf einen tollen Abend und denkst jetzt, jetzt passiert das und so und jetzt kriegt man den Bus nicht. Und erstmal ist es eine schlechte Stimmung, ja. Und dann kommst du hin, was für eine Bewahrung, was für eine Magnus Dei, ja, wo Gott bewahrt hat, wo Gott Dinge so getan hat und so gelenkt hat. Vielleicht sollten wir manchmal entspannter sein, wenn Dinge nicht klappen. Vielleicht kriegen wir es gar nicht mit, warum das nicht so geklappt hat. Warum es nicht hätte sein sollen. Warum wir es wie geworden ist. Die Magnus Dei, die eingreift. In der Apostelgeschichte, ich habe euch den Vers mitgebracht in der Schlachter-Übersetzung. Wir lesen ja üblich die NGÜ, aber die NGÜ in ihrer Freiheit der Übersetzung hat einfach mal die Hand genommen aus der Übersetzung. Also die Hand Gottes kommt da nicht mehr vor. Deswegen habe ich euch die Schlachter gebracht, weil im Urtext steht die Hand Gottes. Dort steht Apostelgeschichte 4, Vers 29. Ihr lest es mit. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und jetzt kommt's. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier sind die ersten Christen, die erste Gemeinde in einer Situation, wo sie ihren Alltag leben und ihr Alltag sah so aus, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat mit seiner Hand. Sie sind kranken Menschen begegnet und die Berichte, die wir haben, ist, dass Menschen mit krassen Krankheiten augenblicklich auch gesund wurden. Man muss vielleicht dazu sagen, die Apostelgeschichte, die hat fast 30 Kapitel, die umfasst ungefähr 30 Jahre der Geschichte. Das heißt, wie so ein Jahresbuch. Das heißt, wenn irgendein Bericht es schafft in die Apostelgeschichte, dann muss das schon richtig wichtig gewesen sein, dem Lukas, der das aufgeschrieben hat. Also der hat jetzt nicht jeden Frühstücksgottesdienst und nicht jedes Gemeindefest beschrieben, das alles, was so im Alltag passiert ist, sondern der hat auch ein Stück weit die Highlights rausgepickt. Aber wenn etwas berichtet wird, dann ist es schon wichtig. Und so berichtet er hier, dass die Menschen mutig waren, über Gott zu sprechen in ihrem Alltag und dass das auch einen Preis hatte, dass sie dafür verlacht wurden, ausgebuht wurden, vielleicht sogar geschlagen wurden, vielleicht sogar ins Gefängnis kamen. Und dann ist ihr Herz eingeschüchtert worden. Sie haben den Mut verloren, gesagt, das ist so schwer, ich würde lieber mit meinen Nachbarn im Frieden leben, anstatt dass die mich bedrohen. Oder ich würde auf der Arbeit lieber in Ruhe gelassen werden, anstatt dass die mich mobben. Sie haben aber immer wieder gleichzeitig erlebt, dass Gott Dinge getan hat mit seiner Hand, die sie mit ihren Händen nicht hätten tun können, so wie übernatürliche Heilung. Und so erzählten sie offen über Jesus und in manchen Situationen stand der Geheilte nebendran. Zum Beispiel der eine, der sein ganzes Leben behindert war, krank war und auf einmal steht er da gesund und die Bibel sagt, er war über 40. Das heißt, man konnte ihm jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass der an manipuliert wurde oder Gehirnwäsche oder dass er jetzt von irgendwoher kam, sondern der Mann hat über 40 Jahre im Dorf gelebt und auf einmal steht er gesund da. Und so auf einmal bekam das Wort über Jesus, was sie gepredigt hatten, richtig Gewicht. Und es war so wunderbar, dass sie dafür ins Gefängnis kamen. Halleluja! Und als sie im Gefängnis waren, wurde ihnen gesagt, hört auf, über diesen Jesus zu reden. Und obendrauf hat man sie verprügelt, damit sie es besser behalten können, ja? Mit der Hand nochmal verstärkt, den Impuls. Aber sie haben nichts Besseres zu tun, als wieder zu ihrer Gemeinde zurückzukehren, als sie aus dem Knast rauskommen und zu erzählen, was Gott Wunderbares getan hat. Und jetzt ist diese Gemeinde da und muss sich überlegen, was machen wir damit? Und da sprechen sie dieses Gebet, Gott, hilf uns, dass wir nicht einknicken. Gott, hilf uns, dass wir es nicht mit der Angst bekommen. Sondern Gott, hilf uns, strecke du deine Hand aus, greife erst recht in unseren Alltag. Gott macht es ruhig kompliziert. Die haben nicht für ein ruhiges Leben gebetet. Die hätten sagen können, Gott, jetzt wollen wir mal so ein Sabbatjahr machen oder so zwei Sabbatjahre. So wir legen alles mit dir auf Halde, wir machen ganz ruhig und wir chillen mal. Die haben eigentlich genau das Gegenteil gebetet. Die haben gesagt, Gott, greife mit deiner Hand ein, lass es richtig krachen. Wir wollen deine Hand erleben. In schwierigen Zeiten, in Zeiten der Zweifel, der Verfolgung, wo der Glaube was kostet, da beten sie für neuen Mut, neue Kraft, neue Stärke. Und ich will alle Menschen ermutigen, die auch den Podcast hören. Hey, es sind Menschen, so viele Menschen auch in Ehesituation, wo vielleicht der andere nicht glaubt und ich stelle mir das sehr schwierig und sehr kompliziert vor. Da bewusst zu beten und sagen, Herr, greif doch mal mit deiner Hand ein. Man könnte auch mal sagen, man darf glaube ich auch als Ehefrau mal beten, Herr, nimm meinen Mann und schüttel ihn. Ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Hat ja auch was mit der Hand zu tun. Das könnt ihr mal prüfen für euch, ja, ob das eine Option wäre. Aber wirklich sagen, Gott, ich bin mit meinem Latein oder mit meinen Möglichkeiten am Ende, jetzt komm du mal mit deiner Hand und schüttel du mal. Ja? Erbeb du mal, beweg du Dinge, mach Dinge möglich, die mir unmöglich sind. Veränder Dinge zum Guten. Gott, wir beten zu dir. Warum beten wir zu Gott? Weil es Sinn macht. Weil Gott Dinge tun und verändern kann, die Menschen niemals alleine verändern können. Aber das ist eine Art vom Glauben, das ist genau der Glaube, den unser Feind, der Feind unserer Seele, hasst. Seine Gedanken sind viel eher diese. Du schaffst es nicht, dein Gebet geht nur zur Decke und dann prallt es zurück. Oder Gebet ist schwer, Gott kann sich doch nicht um alles kümmern. Belästige Gott nicht mit deinen Gebeten, mit deinen Anliegen, er hat doch wichtige Dinge zu tun. Das sind alles Gedanken nicht von Gott. Sondern prüfe diese Gedanken anhand der Bibel. Das sind Gedanken von dem, der uns abbringen will. Und ich glaube, dass Menschen da draußen hören müssen, dass es einen übernatürlichen Gott gibt, der hilft und der Wunder tun kann. Und wir sind diejenigen, die es erzählen sollen. Und wenn es in unserem Leben gerade nicht vorkommt, dann ist es auch ein Anliegen zu sagen, Herr, ich will 2019, dass es mehr in meinem Leben vorkommt. Ich will das sehen. Ich will was haben, was ich zu erzählen habe. Nicht vor 20 Jahren, nicht vor 30 Jahren, sondern jetzt aktuell. Oder so ein Gebet, Gott, schenk mir Schwierigkeiten und Herausforderungen, damit ich wachsen kann. Halleluja! Heute schon gebetet zum Frühstück, ja? Herr, schenk mir Schwierigkeiten und Herausforderungen, damit ich darin wachsen kann, damit ich kein Flachwurzler werde. Wisst ihr, was Flachwurzler sind? Bäume, die sehen gut aus, aber ihre Wurzeln sind in die Breite gewachsen und nicht in die Tiefe. Und sobald der erste Wind kommt, fallen die um. In Amerika nennt man sie Widowmaker, also Witwenmacher, ja? Weil wenn dann Wind kommt, dann fällt wirklich alles runter und weh, du bist runter. Gott ruft uns auf zu beten und Gott ruft uns auf zu segnen. Und segnen hatte immer im Alten Neuen Testament diese Handlung von ausgestreckter Hand. Und so sind wir herausgerufen zu beten und zu segnen für unsere Familie, für unser Haus, für unsere Arbeit, für unsere Freunde, für unsere Gemeinde. Das ist dein Recht. Du hast Power, du hast Kraft von Gott verliehen bekommen, zu segnen. Ich versuche, unsere Kiddies zu segnen, wenn sie zur Schule gehen oder Kindergarten oder unterwegs sind mit ihren Freunden. Sie segnen. Von einem Freund in den USA, die sind ja manchmal ein bisschen streng. Seine Mutter hatte die Gewohnheit, aus dem fahrenden Auto immer so alle zu segnen. Also mit der einen Hand. Automatik und so, ja. Und dann haben manche Leute das Gerücht entwickelt, die würde rauchen und würde die Asche auskippen, ja. Weil sie damit nichts anfangen konnten. Sagt er, warum fährt die Oma die ganze Zeit durch die Gegend, ja, mit der ausgestreckten Hand, ja. Seitdem hat sie ein bisschen die Handhaltung verändert, damit es nicht ganz so zur Verwechslung führt. Aber er sagte, was er meinte, fand ich schön, er sagte, hey, diese, in dem Fall war es nicht seine Mutter, sondern Schwiegermutter, sagte, das ist so normal, dass meine Schwiegermutter in der Gegend rumfährt und das Haus, die Enkel, die Schule, alles mal der Reihe nach segnet, wenn sie unterwegs ist, durch den Ort. Das ist so normal, sagte er, er sieht das gar nicht mehr. Andere denken, boah, was macht die Frau mit dieser ausgestreckten Hand aus dem Auto? Raucht jetzt eine Kippe und macht die Asche weg? Die konnten nichts, aber sagt, das ist so normal. Und er sagt, hey, wir leben von diesem Segen. Wir erleben diesen Segen. Da ist Schutz, da ist Segen auf unserem Haus drauf, auf dem, was wir machen. Wir wollen, dass der Glaube nicht Theorie bleibt. Wir wollen, dass der Glaube erfahrbarer Glaube ist. Ein Glaube, der für andere betet. Ein Glaube, der aktiv ist. Ein Glaube, der einen Unterschied ausmacht. Ein Glaube voller Mut. Ein Glaube, der verändert. Ein Glaube, der nicht stehen bleibt. Und ein Glaube, der nicht schläft, sondern wachsam ist. Ein Glaube, der nie aufgibt. Und es ist meine Frage, wo wünschst du dir momentan die Magnus Dei, dieses klare Eingreifen Gottes in deinem Leben, deinem Umfeld? Ich meine nicht, oh ja, wir hatten Glück gehabt oder oh, das ist jetzt aber nochmal gut gegangen oder ah, das Schicksal meint es gut mit uns. Ich meine wirklich das Eingreifen Gottes. Wo sagst du, da habe ich schon selber versucht mit meinen Pfötchen, ja, mit meinen Händen, mit meinen zwei linken oder zwei rechten oder wie auch immer. Ich habe da versucht, was zu machen. Ich habe mich angestrengt. Ich habe mit meinen Händen versucht, die Dinge zu bewegen. Ich habe mit am besten gearbeitet, am besten mich bemüht. Aber ich brauche ganz klar die Magnus Dei, das Eingreifen Gottes. Und dann bitte denk es nicht nur, sondern fang an, es zu beten. Denk es nicht nur, sondern fang an zu beten. Wo brauche ich ein klares Eingreifen? Vielleicht klingt es wie ein Wunder, vielleicht wie unmöglich. Vielleicht hast du auch schon ist irgendwo aufgegeben oder du hast gebetet und es ist das eine Mal nichts passiert. Und zu glauben, hey Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Glaube, was ist überhaupt Glaube? Glaube ist wie ein Muskel, den musst du gebrauchen. Wir brauchen Herausforderungen im Glauben, wo wir glauben müssen und dann erleben wir Dinge und dann wächst dieser Muskel und Halleluja, Gott weiß, was wir brauchen, gibt uns die nächste Herausforderung und dann können wir da wieder dran üben. Da kann dieser Muskel wieder wachsen. Und Halleluja, als wir das gepackt haben, dann schenkt er uns die nächste Herausforderung. Und so bleiben wir fit, so bleiben wir online. Das Gefährlichste, was uns passieren kann, ist, wenn wir ein Leben haben, das keinen Glauben braucht. Wenn es mal so läuft, wenn es so plätschert, wenn es so, es läuft halt, es läuft. Oder wenn es uns so gut geht, dass wir gar nicht mehr die Hand Gottes brauchen oder irgendwie so richtig bemerken können. Das ist ein gefährlicher Zustand für unsere Seele, für unser Heil. Wir können auch andersrum denken. Wo brauchen wir die Hand Gottes, dass es den Teufel richtig ärgert? Was würde den mal so richtig ärgern? Vielleicht würde er den richtig ärgern, wenn er den Zugriff auf diesen oder jenen Freund oder diese oder jene Bekannte verliert. Wenn er seinen Einfluss auf diesen oder jenen Menschen verliert. wenn da, wo er vielleicht die Beziehung oder die Ehe versucht anzugreifen, wo er da wirklich auf die Pfote kriegt, mit einer viel dickeren Hand. Was würde ihn so richtig ärgern? Hier finde ich es so schön, dass die erste Gemeinde, die ja den Heiligen Geist in Fülle und Hülle hat, die hatten wirklich alles, dass die uns berichten, dass sie zu Gott um Mut beten mussten. Ich finde es so ehrlich. Hallo, die hatten den Aposteln in ihrer Gemeinde. Was mussten die für geniale Predigten hören jeden Sonntag? Also hallo, da hat das Neue Testament große Teile davon geschrieben. Das muss so der Hammer gewesen sein. Da muss doch jedes Wort geistgehaucht gewesen sein. Das muss ja ein Level sein ohne Ende. Was konnte der aus seinen Reiseberichten erzählen? Wir haben hier nur einen kleinen Auszug, was da gegangen sein muss. Und hier ist die erste Gemeinde, das Baby quasi, das erste Baby, die erste junge Gemeinde, ja, die da so auftauchen. Und hier heißt es, sie mussten beten, Gott, gib uns Mut. Also wenn die Mut nötig hatten, vielleicht sollten wir es ausprobieren, mal mutig zu beten. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 5, wir sollen Gott um Weisheit bitten. Und zwar um Weisheit, um zu erkennen, wo Gottes Hand sich gerade bewegt, um uns Gottes Hand zu fügen. Das ist auch ein spezielles Gebet, zu sagen, Gott, nicht nur ich will mal deine Hand sehen in meinem Alltag, sondern auch zu fragen, Gott, wo bewegst du dich gerade? Wo ist gerade deine Hand? Wo soll ich meine Energie reinstecken? Wo bist du mit dabei? Wo bin ich nicht nur in meinen Ideen unterwegs, sondern wo sind wir beide an einer Sache dran? Gott, wo ist deine Hand Gottes? Und das ist total spannend, wie Gott dann zu einem redet. Ich habe schon manchmal meine Hände auf Dinge gelegt und wollte sie anpacken und dachte ich, ja, das ist das fürs nächste Jahr, das ist super. Oh, ich halte schon fest, nur Gott muss noch hinterherkommen und es auch einsehen, dass das gut ist. Dann habe ich gesagt, Gott, wo ist deine Hand? Gott, das muss doch jetzt unser Ding sein, das ist so logisch, wir machen das jetzt. Und Gott hat gesagt, ja, lass den Kerl mal machen, ne? Ich bin gerade woanders. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Da gerade, frag mich mal, was ich will, wo meine Hand ist. In anderen Situationen haben wir erlebt, wo wir klar gemerkt haben, wir glauben, dass da Gottes Hand ist. Und wir haben viele Menschen aufgefordert, Gott zu fragen, Gott, ist das wirklich dein Wille? Ist das jetzt nur unsere Spinnerei oder ist da wirklich deine Hand drin? Und viele Leute haben gebetet und viele Leute haben bestätigt, jawohl, das ist von Gott, das will Gott. Und dann haben wir alle in diese Richtung geglaubt und haben versucht, Mut zu bekommen. Manche sind mutlos geworden, die haben mich wieder ermutigt. Manche haben nachts nicht schlafen können, bis sie durchgedrungen sind im Gebet. Und wir haben gemerkt, jawohl, da haben wir etwas gemacht, da war die Hand Gottes drauf und es war richtig gut. Das hätten wir alleine nicht gepackt. Und dann lesen wir so beiläufig in der Apostelgeschichte solche Dinge wie Apostelgeschichte 16, Vers 6. Der große Apostel, ja. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Als die aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu verkündigen. Also da gibt es Männer Gottes, die wollen in einer bestimmten Stadt von Gott erzählen, den Menschen erzählen, Jesus ist der einzige Weg. Und weißt du was? Gott will das nicht. Das sind doch alles Männer Gottes, die hören doch jeden Tag, die haben doch ihren Sender schon richtig gut eingestellt, die sind doch jeden Tag online. Dann gehen die irgendwo hin und wollen sagen, jetzt ist es dran. Und Gott sagt, boah, schick mal den Heiligen Geist rüber, dass er die aufhält. Magnus D., ja, Sondereinheit. Wie muss sich das für die angefühlt haben? Das war eine richtige Watsche, hätte man sagen können, ja. Du machst irgendetwas, du bist da total heiß, es zu tun. Und da heißt es, und der Heilige Geist wehrte uns, dorthin zu gehen. Weiterlesen wir. Jetzt haben sie natürlich dazugelernt, jetzt haben sie sich weiterentwickelt. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Halleluja, oder? Also wenn du denkst, du hast irgendwas einmal verbockt, sollte man es eigentlich nicht nochmal machen. Wenn du dasselbe zweimal nicht hörst, ist es schon ein bisschen peinlich. Ich frage mich immer, was haben die in ihren Freundesbrief geschrieben an die Spender oder so, ja? Wir haben, Halleluja, wir sind unterwegs, wir haben Sprit verbraucht, wir haben schon zweimal falsch gehört. Schreibt man jetzt nicht in den Freundesbrief rein, ja? Wir haben es geschafft, zweimal dem Heiligen Geist zu widerlaufen. Und dann heißt es, und dann reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien Paulus ein Gesicht. Also er bekommt eine prophetische Sicht, einen Traum Und dort sieht er einen mazedonischen Mann, stand vor ihm, bat ihn um Sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also Gott hat mit ihnen so ein bisschen Ping-Pong gespielt, wenn du mal so auf der Karte anguckst. Die wollten nicht nach Mazedonien. Die wären auch nie von sich aus nach Mazedonien gegangen. Aber Gott hat ihn schon mal in die Richtung geschoben, kurz davor, dann in die Richtung geschoben, und da waren sie schon mal gut unterwegs, sodass die dann Sichtkontakt hatten, und dann haben sie diese Sicht, komm rüber nach Mazedonien. Ich frage mich immer, ob er schon vorher schon gesagt hatte, komm nach Mazedonien, aber vielleicht wollten sie nicht hören. Was ich sagen will, ist diese Hand Gottes, es lohnt sich ihr zuzuhören und danach zu fragen, sagen, Gott, wo bewegst du dich, wo willst du mit uns hin? Auch für 2019, Gott, ich will einfach nicht nur 365 Tage verschwenden, davon ist ja schon ein Monat weg, sondern Gott, wo bist du? Wo steckst du drin? Wo merke ich, da ist ein Drive drin, da ist ein Schub drin? Wenn ich das anpacke, wenn ich meine Hände da drum lege, dann bist du drin. Manchmal ist das viel mehr, als wir leisten können, viel mehr, als wir uns leisten können, viel mehr, als wir denken, dass wir an Zeit, an Ressourcen irgendwie zur Verfügung haben. Das interessiert Gott eigentlich nicht immer so ganz. Wenn er uns etwas aufs Herz legt, wenn er mit dabei ist, dann ist er ja mit dabei, verstehst du? Das ist ja eine ganz andere Kategorie, wie wenn du es jetzt nur von dir her denkst. Ich frage mich, führst du ein Leben, in dem Gott dich hindern kann? Haben wir das auf dem Schirm? Wir haben das mal als Ehepaar erlebt, wir haben mal standen vor einer Entscheidung und wir dachten, naja, es ist gut oder schlecht, wir wissen noch nicht so genau und wir haben mal darüber gebetet und wir haben richtig gemerkt, wir haben einen Unfrieden darüber bekommen. Wir haben richtig gemerkt, menschlich gesehen ist das so eine Kann-Sache. Kann sein, kann nicht gut sein, es ist okay. Es ist eine normale Entscheidung, aber wir haben darüber gebeten und richtig gemerkt, die Hand Gottes ist nicht drin. Wir bekommen einen Unfrieden. Ich kenne Freunde, die haben, da war der Mann sehr krank und der Arzt hat ihm Medikamente verschrieben und die Frau fährt nach Hause und bekommt einen wahnsinnigen Unfrieden, ihrem Mann diese Medikamente zu verabreichen. Sie fährt zurück ins Krankenhaus und fragt, welche Medikamente wollten Sie meinem Mann geben, der schon sehr krank war. Und dann sagt er ins Gesicht, wissen Sie, bei Ihrem Mann ist es ja mittlerweile egal. Das sind Versuchsmedikamente, ich bekomme Geld dafür, dass wir Versuchspatienten bekommen und das an denen testen. Und ich sage, ja, aber ich werde das meinem Mann nicht geben. Ich merke richtig, ich habe da einen Unfrieden, das geht nicht. Hey, Magnus D., die Hand Gottes. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass wir keine Medikamente einnehmen, aber du darfst auch mal beten, ja. Und sagen, Gott, ist das mit Nebenwirkungen, alles muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Was ist der Nutzen, was ist der Schaden? Weil die Magnus D. erwarten, die Hand Gottes. Und dann zuletzt, bete für Träume. Bete mal für Träume und Gesichte, für Warnungen und für Weisungen von Gott. Das ist Arbeit. Besorg dir mal ein Tagebuch, wenn du noch keins hast, und fang an, vielleicht deine Gebete aufzuschreiben und sie dann zurückzubeten. Oder mal die Dinge, die du in der Bibel liest, aufzuschreiben, auch die, die du noch nicht verstehst, und später wieder zurückzukehren und zu sagen, ah, jetzt verstehe ich das, das und so und so. Das ist so wertvoll. Wenn du nichts aufschreibst, ist es ziemlich schwer für Gott, dich daran zu erinnern. Rein praktisch gesehen. Ich habe letztes Jahr einen riesigen Segen erlebt über eine Prophetie, die ich mir vor 4 Jahren aufgeschrieben hatte. Und die hat mir in dem Zusammenhang, die passte überhaupt nicht zu meiner Realität. Das war so, okay Gott, ich bin gehorsam, ich schreibe das auf mit Datum, aber das ist nicht für mich, das ist nicht meins. Und 4 Jahre später gucke ich in meine Notizen, habe eigentlich was völlig anderes gesucht. Auf einmal stoße ich da drauf und dann merke ich, wow, Magnus D., die Hand Gottes. Gott zeigt mir, wie er mich die letzten 4 Jahre geführt hat und wie das zusammenpasst. Da denke ich, wow, Gott, ich hätte es voll übersehen. Aber jetzt auf einmal zu merken, man ist mit dem, was man macht, in der Hand Gottes drin, das macht einen Unterschied. Das motiviert einen, auch weiterzumachen. Hey, wir glauben an einen übernatürlichen Gott, der übernatürlich eingreift und der auch übernatürlich zu uns reden will. Und ich will dich einfach ermutigen. Einfach ermutigen, sagen, Gott, zeig mir mehr. Zeig mir mehr von dem, wer du bist, wie du handelst, was du mit mir, mit meinem kleinen Familie oder mit mir als Single oder mit uns als Ehe oder mit uns als Gemeinde, was du vorhast, zeig uns das. Und das Coole bei Gott ist eigentlich, dass er die übernatürliche Fähigkeit hat, das mehreren Leuten gleichzeitig zu zeigen und das zu bestätigen und dann kommt ein Bild zusammen. für eine Vision für eine Gemeinde, für eine Vision für eine Person. Und dann hat die Person dieses Bild, diesen Eindruck und dann kommen andere Leute unabhängig und bestätigen das. Und das finde ich immer so schön, weil du merkst, da steckt eine größere Macht dahinter. Und ich glaube, dass Gott uns hier gelassen hat, um ein bestimmtes Leben zu führen. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich bitte dich um deine Hand in unserem Leben. Da hat die erste Gemeinde auch dafür gebetet. Das sind wir in guter Tradition. So bitte ich dich, dass du den Menschen in diesem Raum wirklich dieses Jahr nimmst in deine Hand, sie drückst, sie bewahrst, sie tröstest, sie herzt, vielleicht auch schüttelst. Du weißt ganz genau, wer von uns gerade in welche Richtung was braucht. Aber Herr, lass deine Hand nie weit weg von uns sein. Lass deine Hand nie von uns entfernt sein. Lass uns eine Sehnsucht haben nach dieser Hand. Keine Angst, sondern eine positive Erwartung, dass wir das auch brauchen in unserem Leben. Dieses Eingreifen Gottes in unser Leben, das uns vorwärts bringt, das uns verändert, das uns formt. Du sagst in deinem Wort, wir sind der Ton und du bist der Tonmeister und du bist derjenige, der nimmt diesen Ton und daraus was Wunderbares formt. Und das ist Handarbeit. Mach uns willig, ein guter Ton zu sein, den du nach deinem Willen formst. Darum bitte ich dich. Amen.